Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin so froh, wieder hier zu sein, und wir möchten alle begrüßen, die online dabei sind und natürlich hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid, mit uns diese Versammlung, diesen Gottesdienst zu feiern. Lasst uns den Menschen zu Hause einen mächtigen Applaus geben und eine Begrüßung geben. Wir freuen uns sehr, dass sie mit dabei sind. Heute Morgen. Ja, der Eugen hat einen fantastischen Job gemacht, wie ich finde. Wer war da letzte Woche? Ja, super, er hat einen fantastischen Job gemacht. Und in meiner Abwesenheit, das macht mich natürlich richtig glücklich, macht mich sehr, sehr stolz. Er ist authentisch gewesen, er hat die Wahrheit verkündigt. Er hat es gewissenhaft gemacht, wie sonst keiner, den ich kenne. Und was mich natürlich auch sehr, sehr begeistert ist, kein Wichtigmachen, keine Großtuerei, kein cool sein wollen, wie es in der heutigen Zeit so üblich ist, sondern einfach bodenständig, wahrhaftig. Wer weiß, es gibt ein paar Leute heutzutage, die wollen so unbedingt wichtig sein, so unbedingt sich wichtig machen, so unbedingt cool sein, aber wir wissen, dass das nicht ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Wahrheit, wir brauchen Substanz, wir brauchen das Echte. Amen? Amen? Amen heißt nicht, ich bin fertig, es heißt, so ist es. Ja. Schön, dass ihr ein bisschen Humor habt. Und wenn du diese Botschaft und oder eine andere Botschaft verpasst hast, wie immer gilt, geh auf unsere Webseite oasechurch.tv, die übrigens jetzt im Mai komplett neu aufgezogen. Sie ist schon fertig, sie wird jetzt im Mai komplett neu online gestellt. Könnt ihr euch überraschen lassen, es wird eine coole Geschichte. Wir haben jetzt fast 8 Monate investiert in einen neuen Online-Auftritt. Wir sind ja super unterwegs, was YouTube betrifft, und jetzt gehen wir Vollgas auf die Webseite, wo man auch interagieren kann, wo man Gemeinschaft auch finden kann und so weiter. Also schaut da mal rein, wir werden es noch öffentlich bekannt geben, wenn es dann soweit ist. Aber du findest auf jeden Fall die Botschaften schon dort, auf YouTube, auf der Webseite, auf Spotify, und dort kannst du alle Predigten, alle Botschaften, sowohl Sonntag wie Mittwoch, anschauen, nachschauen, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wir kommen gerade zurück von einer 13-tägigen Türkei-Reise. Wir waren in der biblischen Türkei. Wir haben alle 7 Gemeinden der Apokalypse, der Offenbarung abgeklappert. Wir waren in Ephesus, wir waren in Smyrna, wir waren in Pergamon, wir waren in Thyatira, wir waren in Sardis, wir waren in Philadelphia, wir waren in Laodicea, wir waren in Troas, wir waren, ja, in de, wo die Gemeinden in Galatien aufgebaut wurden von Paulus. Wir haben das alles wieder mal gesehen. Es war eine wunderbare Zeit. Ich durfte dann von Freitag bis Sonntag noch einen Abstecher machen nach Berlin. Dort habe ich am Samstag 6 Stunden über den Philipperbrief gelehrt bei den Spandauer Bibeltagen. Der Philipperbrief ist ein gewaltiger Brief. Da geht es um Jesus Christus, mein Lebensinhalt. Jesus Christus, mein Lebensvorbild. Jesus Christus, mein Lebensziel. Und Jesus Christus, meine Lebenskraft. Ich sage euch das deswegen, weil ich dann am Sonntag auch in einer Gemeinde gepredigt habe. Eine wunderbare Kirche, aber ich kann euch sagen, nichts wie die Oase Church, nichts ist so wie zu Hause. Ich freue mich so sehr, dass wir einander haben, und wie cool wir drauf sind, kann ich mal einen ordentlichen Applaus geben. Also diese meine Augen haben schon viel gesehen. Ich bin jetzt über 40 Jahre dabei im Glauben, war vorher ein katholischer Ministrant, aber vor über 40 Jahren sind wir ins freikirchliche Lager rübergekommen mit meiner Familie. Und ja, ich kann euch sagen, ja, solche Orte wie diesen gibt es wenige, zumindest auf dieser Seite des Atlantiks. Ich kann euch das wirklich sagen, ihr seid wunderbare Leute. Und wenn das Arbeit ist, bitte weckt's mir auf, zwickt's mir. Ich glaube dran, es ist wirklich wunderbar, solche fröhlichen, freudigen, so unkomplizierte Menschen auch zu kennen wie euch. Und es ist mir ein großes Vorrecht, wieder hier zu sein. Ich habe mich riesig, riesig gefreut auf heute. Ja, ich möchte auch Folgendes noch sagen. Für uns persönlich ist es eine sehr intensive Zeit im Moment. Letzte Woche sind 2 entscheidende Dinge passiert in meinem Leben, in unserem Leben. Zum einen, puh, Zum einen ist unser fünftes Enkelkind auf die Welt gekommen. Solomon heißt er. Solomon. Ja. Ich bin immer sehr mutig, wenn die Leute dann die Fotos sehen und fragen, ist das dein Kind? Dann sage ich, nein, dazu habe ich nichts beigetragen, das machen meine Kinder mittlerweile. Aber es ist wunderbar, Großvater zu werden, und euch, die ihr Teenager-Kinder habt, bitte seid gnädig zu euren Kindern. Wenn ihr sie gut behandelt, bringen sie euch wunderbare Enkelkinder hervor. Also lasst sie leben, ja, lasst sie leben, auch wenn man manchmal ein bisschen versucht ist, da was zu unternehmen. Aber es ist eine große, große Freude, und am Samstag, dem 27.04. ist mein leiblicher Vater verstorben, den vielleicht einige von euch, wahrscheinlich einige von euch gekannt haben. Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Sache für mich. Ich dachte nicht, dass es mich so hart treffen würde, wie es mich getroffen hat an dem Samstag. Es war zufällig die Mittagspause am Samstag, wo ich diese Vortragsreihe hatte. Und genau, eine sehr komplizierte Angelegenheit, aber es, damit jeder weiß, mein Vater ist gestorben, und ich denke und ich glaube und hoffe, es war der beste Tag seines Lebens. Er war sein ganzes Leben lang, seit ich ihn kenne, ein Getriebener, ein Suchender. Ich habe ihn leider 4-5 Jahre nicht mehr gesehen. Es gab viele Komplikationen. Ich hatte vor, ihn noch einmal zu treffen, aber das ist leider nicht mehr ausgegangen. Ja, betet für unsere Familie, und danke. Gut. Geht's euch gut? Mir geht's auch gut. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es gibt nichts Schöneres für jemanden, der Jesus kennt, von hier abzutreten, um beim himmlischen Vater zu sein. Das ist die ultimative Erlösung, und die gute Nachricht ist, er ist ein vergebender Gott, er ist ein liebender Vater. Er weiß, dass wir alle kämpfen mit den unterschiedlichen Dingen, mit mentalen Dingen, mit körperlichen Dingen, mit Krankheit, mit Dingen, die, ja, auch mit Sünde oder Dinge, die einfach schwer zu überwinden sind. Wir kämpfen alle, und wir tun alle gut daran, wenn wir gnädig sind. Und wir tun alle gut daran, wenn wir Menschen von der Liebe Jesu erzählen. Amen. Der Himmel ist voll von Sündern, voll von schlechten Menschen, die eines verstanden haben. Jesus ist meine einzige Hoffnung. Amen. Keiner ist gut, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Du musst eines wissen, die Menschen, die am gefährlichsten unterwegs sind, hörst du mir gut zu jetzt, die Menschen, die am gefährlichsten unterwegs sind, sind die, die sagen, ich bin eh gut genug. Sie machen den ultimativen Fehler. Der ultimative Fehler ist, du vergleichst dich mit jemand anderen. Aber Gott vergleicht dich nicht mit jemand anderen, er vergleicht dich mit sich selbst. Und wenn wir nicht vollkommen reingewaschen sind im Blut des Lammes Jesu, dann sind wir verloren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und für mich eines der frustrierendsten Dinge unter Christen im Reich Gottes ist, dass bewertet wird. Das ist ein Zweier-Christ, das ist ein Fünfer-Christ, das ist ein Vierer-Christ. Das kannst du dir alles abschminken. Bei Gott gibt es keine besseren oder schlechteren Christen. Bei Gott gibt es nur die, die mehr verstanden haben, mehr Erkenntnis haben vielleicht. Aber ansonsten gibt es nur Plus oder Minus. Vertraust du ihm, ja? Oder vertraust du auf deine eigene Gerechtigkeit, deine eigenen Werke? Das ist alles, was zählt. Amen. Gut, dann kommen wir zur heutigen Botschaft. Und die lautet, diese fünf Worte verspreche ich euch. Wir haben schon zwei Botschaften gehört, nämlich die erste Botschaft lautete, er liebt mich ganz besonders. Das war das erste Versprechen, es war die erste Verheißung. Es war das erste, was Gott uns sagt, ich liebe dich ganz besonders. Karl Michael, ich liebe dich. Oliver, ich liebe dich. Susi, ich liebe dich. Viktor, ich liebe dich. Das ist so unendlich wichtig. Maria, ich liebe dich. Er liebt uns ganz besonders. Und das anzunehmen, das zu akzeptieren und das zu verinnerlichen, verändert dein Leben vollkommen. Denn im 1. Johannes 4, Vers 19 sagt unser liebender Gott, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist nichts, was wir verdienen. Verdienen ist Religion. Aber wir haben keine Religion, wir haben einen lebendigen, auferstandenen Messias. Aber was mich so verblüfft, wie religiös Christen sind. Und gerade die, die behaupten, sie sind nicht religiös, sind oft so religiös, weil sie glauben, sie können sich irgendwie was bei Gott verdienen. Du kannst dir bei Gott gar nichts verdienen. Du kannst es nur annehmen im Glauben und sagen, ich bin nichts, du bist alles. Ich habe nichts getan, du hast alles getan. Meine Werke, egal wie gut oder schlecht, reichen nicht. Und Paulus, der große Apostel, hat gesagt, Jesus Christus kam, um Sünder zu retten, unter denen ich der Schlimmste oder der Erste bin. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Jemand, der von sich aus meinte, ich bin der Schlimmste aller Sünder, wurde von Gott verwendet, 13 Briefe des Neuen Testaments zu schreiben und zu sagen, ich bin der Schlimmste. Und gerade deswegen, um der Welt zu zeigen, dass es Gnade ist und nicht Werke, hat Gott mich ausgesucht, damit jeder weiß, ja, der schlimmste Sünder braucht die meiste Gnade. Und der Paulus schreibt im Römer 6, dort wo die Sünde mächtig war, wurde seine Gnade noch mächtiger. Und Jesus hat gesagt, dem viel vergeben wurde, der liebt mich viel. Aber wer glaubt, mir wurde eh nichts vergeben, weil ich eh so gut bin, der liebt wenig. Sieh, wenn du ein Verbrecher bist, im Todestrakt, ich war dort, habe dort den Menschen das Evangelium gebracht, in Oklahoma, in der Todeszelle. Da gibt es die Todesstrafe noch. Leider. Aber ich war dort, Mensch, die Menschen kommen zu Jesus, das ist alles, was sie haben. Und sie haben eine Liebe. Ich habe einen Schwerverbrecher. Ich habe dort in der Kirche im Gefängnis gepredigt und dort auf dem Klavier saß ein Mann, der spielte, so etwas habe ich noch nie gehört, er spielte am Klavier Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Und der hat es mit aller Inbrunst gesungen und dann fragte ich meinen Begleiter, der mich mitgenommen hat, ich war 19 Jahre alt, der Mann Jerry, er war damals schon 60, ist schon verstorben, sagte zu mir, ja, der hat vor über 25 Jahre oder sowas, seine eigene Frau getötet und wollte dann auch noch die Schwiegermutter töten. Er war ein werdender Massenmörder vielleicht. Und er hat Jesus kennengelernt. Und liebe Freunde, wenn ihr glaubt, was ist das, wie kann Gott sowas vergeben, dann kennst du Gott nicht. Gott ist die Liebe. Und seine Liebe ist so sensationell, so gewaltig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du heute hier sitzt und denkst, so einen dreckigen Sack wie mich könnte er nie lieben. Bingo, du bist genau der, den Jesus liebt. Er lässt die 99 Schafe hinter sich und sucht genau das eine. Und das eine bist du. Er liebt dich. Das war die erste Botschaft. Die zweite Botschaft, und daraus machen wir dann eine Serie. Die zweite Botschaft war bis jetzt, naja, die Liebe Gottes kann man nicht toppen. Aber die zweite Botschaft war auch seine Lieblingsbotschaft von mir. Wie erkenne und höre ich Gottes Stimme? Wie höre ich den Geist Gottes in meinem Leben, den Heiligen Geist? Und wir werden eine Serie darüber machen. Nachdem wir mit dieser Serie fertig sind, werden wir mehrere Wochen reden darüber, wie erkenne, wie höre ich Gottes Stimme. Denn ich sage dir eines, es gibt nicht viel Wichtigeres als zu verstehen. Seine Schafe hören seine Stimme. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Sag einmal, guter Hirte. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ihn zu hören ist das Wichtigste, was es gibt. Amen. Das heißt, die Serie lautet, er hat versprochen oder er hat es versprochen und wir reden über Gottes Verheißungen, über seine Zusagen an Jesus-Nachfolger. Wenn du noch kein Jesus-Nachfolger bist, wenn du sein Erlösungsangebot durch Glauben noch nicht angenommen hast, dann bitte hör gut zu, denn du hast das noch nicht. Den ersten Schritt, den du machen musst, ist, Jesus du bist mein Erlöser. Ich bin nicht gut genug, du bist gut genug. Du bist perfekt, ich brauche dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben, hast meine Strafe bezahlt, hast meine Schuld getilgt und du hast es dann bewiesen durch deine Auferstehung, wer du bist. Wenn wir das glauben und sagen, Jesus, mein Herr, dann sind wir auf ewig. Auf wie lange? Auf ewig. Das kann uns niemand nehmen. Er rettet in alle Ewigkeit. Wir sprechen über die Verheißungen Gottes. Im 1. Petrus 1 lesen wir das gemeinsam. 1. Petrus oder 2. Petrus ist eigentlich Vers 1, Kapitel 1, Vers 3 und 4. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in voller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Eine andere Übersetzung sagt, er hat uns unglaublich wertvolle und weitreichende Zusagen gegeben. Sag einmal Zusagen. Sag einmal Verheißungen. Sag einmal, er hat es versprochen. Darum geht es. Was hat Gott uns versprochen? Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, was er uns versprochen hat. Und diese Versprechen sind so gewaltig. Und es ist auch wichtig zu verstehen, was er nicht versprochen hat. Nur weil du Jesus kennst, heißt das nicht, dass du ein schmerzfreies Leben leben wirst. Richtig? Er hat uns kein schmerzfreies Leben versprochen. Er hat uns kein problemfreies Leben versprochen. Er hat uns kein Leben frei von Leid versprochen oder ein Leben frei von Verfolgung. Er hat uns versprochen, den Sieg in seinem Willen, sein Wille. Übrigens im Römer 8 steht, wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Wir sind Erben. Wie viele von euch haben ein Testament geschrieben für den Fall eures Todes? Ja? Ein paar von euch sollten mehr tun. Ich glaube, das ist wichtig. Erstens einmal, wir werden alle sterben. Amen. Sogar im Burgenland und im Mühlviertel, wo ich ja bin, sterben alle Leute. Ja? 100% Sterberate. Und auf diesen Tag sollte man weltlich vorbereitet sein und noch wichtiger auch geistlich vorbereitet sein. Und ganz blöd ist es, wenn man nicht weiß, wem was gehört und dann wird darüber gestritten, obwohl du nichts mehr mitzureden hast. Das ist natürlich nicht optimal. Weißt du, dass Jesus ein Testament hat? Wie nennt sich das Testament? Das Neue ist keine Trickfrage, ja? Das Neue ist keine Trickfrage. Das Neue Testament. Man könnte auch sagen, der letzte, der neue, der letzte Wille Gottes für uns Menschen. Das ist das Testament. Das Alte Testament und das Neue Testament ist der neue Bund und es ist der neue Wille, der letzte Wille Gottes für uns Menschen. Jesus ist der letzte Wille Gottes. Er hat uns Menschen, die an ihn glauben, jeder, der an ihn glaubt, egal wer er ist, hat er eingeschlossen in dieses Erbe. Du stehst in seinem Testament. Dein Name steht in seinem Willen. Richtig? Absolut richtig. Und das ist so unglaublich gewaltig. Und im Johannes 16, Vers 33 steht, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Hat das jemand schon erlebt? Druck in dieser Welt. Oder habe nur ich Druck im Leben? Wer hat auch mal Druck im Leben? Scheinheilige Leute, dann ist Spaß. Seid ehrlich zu mir. Ich weiß, da müsste jetzt jede Hand nach oben gehen. Wir haben alle Druck. Druck, die Welt wird Druck auf euch ausüben. Die Welt, Jesus hat nicht gesagt, glaubt an mich und alles wird schön. Hat er nicht gesagt. Glaubt an mich und ein Prediger hat gesagt, dann wird das Leben, mir hat er gesagt, das Leben wird dann mühelos. Und die ganze Predigt war, wenn du dem Herrn vertraust, gleitest du nur mehr. Ja, ich gleite auch manchmal, aber nicht durchs Leben. Wir müssen eines verstehen. Es gibt in dieser Welt keinen perfekten Platz. Und dann sagt er weiter, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt oder die Welt überwunden. Das griechische Wort im Urtext ist das Wort Nenikeka, Nenikeka, und daher bekommen wir das Wort Nike, und es bedeutet überwunden, die Welt überwunden zu haben. Im Römer 8, Vers 37 steht, aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger oder mehr als Überwinder. Und das Wort ist Hypernikomen. Und auch davon haben wir das Wort Nike oder Nike, was so viel wie Überwinder bedeutet. Vers 38, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herr. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Ja, aber nein, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht einmal deine eigenen Blödheiten oder Dummheiten. Wenn du ihm vertraust und ihn um Vergebung bittest, es kann dich nichts von ihm trennen. Wie kann man da ruhig sitzen bleiben? Frage ich mich manchmal. Wir haben den Sieg. Ich warte nicht darauf, ich habe ihn. Weißt du, ich habe vor vielen Jahren einen neu gewonnenen Glauben entdeckt. Nicht einen neuen Glaubensrichtung, sondern ich habe meinen Glauben an Jesus so richtig entdeckt. Weil ich bin mit einem falschen Glauben großteils aufgewachsen, wo es darum geht, Gott, was tust du für mich jetzt? Wann kommt die Heilung? Wann kommt der Sieg? Und ich weiß eines heute, ich habe alles. Jesus ist mein Ein und Alles. Egal, ob es Höhen gibt oder Tiefen gibt, ich brauche nichts. Er ist mit mir, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Dieser Vers bedeutet nicht, dass du alles bekommst. Es bedeutet, dass du schon alles hast und dir nichts fehlt. Was willst du jemanden nehmen, der alles hat, was man ihm nicht nehmen kann? Diese Botschaft, dass man ein leichtes Leben haben muss oder ein müheloses Leben haben muss oder immer die besten Umstände haben muss, ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass er mit dir ist inmitten des Sturms. Wer hat das schon erlebt? Mitten im Sturm. Wenn die Hölle losbricht in deinem Leben, er ist mit dir. Egal was passiert, er ist mit dir. Wo war Gott, als das passiert ist? Wo er immer ist. Auf seinem Thron und in meinem Herzen der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Wir haben den Sieg. Ich warte auf keinen Sieg. Ich warte auf keine Heilung, ich habe sie. Ich warte auf keinen Segen, ich habe ihn. Ich bin in Jesus vollkommen gemacht. Und ich warte nur, bis es Realität wird, wenn ich von ihr abtrete. In einem Augenblick werde ich bei ihm sein. Und ich werde das voll und ganz erleben, was ich jetzt hier und heute predige. Seine uneingeschränkte Gegenwart. Gottes Versprechen sind so gewaltig und manche machen sie lächerlich. Sie machen sie lächerlich, weil sie nicht verstehen, was die Verheißungen wirklich sind. Und jetzt kommen wir zur heutigen Botschaft, zum Hauptvers. Und für die, die zum ersten Mal da sind, ja, das war die Einleitung. Herzlich willkommen. Seid ihr gut drauf heute? Ja, schön, ich freue mich. Ich habe euch lieb. Ehrlich. Johannes 14, Vers 27. Worte Jesu. Sag einmal, Worte Jesu. Und lasst dir das jetzt auf der Zunge zergehen, bitte. Was ich euch zurücklasse, also es geht hier um den Willen Gottes, um sein Testament. Er lässt uns was zurück. Was haben dir deine Eltern zurückgelassen? Was werde ich meinen Kindern zurücklassen? Nicht nur materiell, sondern vor allem als Legende, als Legacy. Was ich euch zurücklasse, ist ein problemfreies Leben. Ah, Entschuldigung, falscher Vers. Entschuldigung. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Unterstreicht ihr das bitte? Unterstreicht ihr diese fünf Worte? These five words. These five words. Kennt ihr Englisch? Diese fünf Worte. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Anders formuliert, den Frieden, den die Welt nicht geben kann oder nicht gibt. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hier ist die Verheißung für heute. Hier ist das heutige Versprechen. Das heutige Versprechen ist, ich gebe euch meinen Frieden. Sag mal es laut und deutlich. Ich gebe euch meinen Frieden. Ist es mein Friede, ist es sein Friede? Es ist sein Friede. Er gibt uns seinen Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Und diese Verheißungen, dieser Wille Gottes, beinhaltet alle drei Dimensionen unseres Wesens. Unseren Geist, unsere Seele, unser Körper. Was passiert in dem Moment, wo jemand Jesus Christus annimmt? Die Bibel sagt, sein Geist oder ihr Geist wird neu geboren. Das nennen wir die neue Geburt. Oder wir wurden, wie Jesus gesagt hat, von oben geboren. Wir werden nicht wiedergeboren, weil das ist eine andere Religion. Richtig? Wir werden von oben geboren. Das wurde leider falsch übersetzt oder teilweise falsch auch weitergegeben. Das exakte Wort ist nicht wiedergeboren, sondern von oben neu geboren. Von oben neu geboren ist die richtige Definition. Wir sind neu im Geist. Wann passiert das? Passiert das drei Tage später oder passiert das in einem Augenblick sofort? In dem Moment, wo Jesus dein Herr und Erlöser wird, fällt deine Vergangenheit vollkommen ab. Egal, ob du es fühlst oder nicht. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann hat Gott nichts mehr gegen dich, keine einzige Sünde. Alles ist unter dem Blut Jesu. Alles ist vergeben. Er macht alles neu. Die Seele, wird unsere Seele auch beeinflusst von dieser Entscheidung? Natürlich. Was ist die Seele? Gedanken, Wille und Gefühl. Unser Denken, unser Wille, unsere Gefühle. Passiert eine Veränderung hier sofort? Nein. Warum nicht? Hey, es wäre schon klasse, wenn jemand zu Christus kommt. Ja? Wer glaubt, dass er komplett neu ist in seinem Geist sofort? Aber es war doch klasse, wenn es einen Knopf gab. Ein Hirnkopf, ein Knopf. Den braucht man dann nur drücken. Und plötzlich sind alle blöden Gedanken weg. Wer hat auch immer noch blöde Gedanken? Aha. Okay, ich habe immer noch blöde Gedanken. Aber es wird besser mit dem Karl Michael. Das nennen wir einen Prozess. Und zwar ist dieser Prozess der Heiligungsprozess. Der Heiligungsprozess bedeutet, Römer 12, Vers 2, erneuert euren Sinn, erneuert euer Denken. Dann wird unser Denken neu, dann wird unser Wille neu ausgerichtet. Ich will heute ganz andere Dinge als früher. Heute will ich großzügig sein. Vielleicht war ich früher knausrig. Ist es leicht, großzügig zu sein? Immer noch nicht. Aber ich will es. Wer will das auch? Ich will vergeben, weil ich habe einen neuen Willen, eine neue Seele, die verändert. Das Denken ändert sich. Ich will vergeben. Ist es leicht zu vergeben? Nein, nicht immer. Aber je mehr ich weiß, was er mir vergeben hat, umso leichter ist es zu vergeben. Ja? Schau, wir haben alle da oben Dreck, richtig? Dreck. Ich meine, wenn ich jetzt Komiker wäre, würde ich sagen, aber das sage ich jetzt nicht, ja? Manche verkraften diesen Humor nicht. Aber da oben ist schmutzig, richtig? Und es geht jetzt nicht weg in dem Moment, wo Jesus kommt. Er macht mich im Herzen neu, er vergibt mir alles. Aber das gehört erneuert über die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Also unser Geist wird neu im Augenblick. Unsere Seele, unsere Gedanken, Gefühle und Wille ändern sich täglich zum Besseren. Wir werden erneuert im Sinn. Und unser Körper, eines Tages wird er neu. Solange wir auf dieser Erde sind, geht mit dem Körper alles im Bach weh. Und wenn du das nicht verstehst, dann hast du es nicht verstanden. Also ich weiß ganz genau, früher hatte ich ein Sixpack, jetzt ist mir ein One-Pack. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir arbeiten dran, dass da vielleicht noch was geht. Aber es ist bei Weitem nicht mehr, was es war. Manche werden grau, manche werden weiß, grau, glotzen. Es geht einfach den Berg auf. Aber, lesen wir das kurz, im 1. Johannes 3 steht, Geliebte, wir sind jetzt, was, wann, was, jetzt, Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Eines Tages bekommen wir in einem Augenblick einen neuen Körper. Und wir leben auf einem neuen Himmel, neuen Erde, so steht es in Offenbarung 21 und 22. Wir haben alle eine gewaltige Hoffnung. Und das ist Jesu Willen für uns, dass unser Geist neu wird im Augenblick, dass unsere Seele erneuert wird, unser ganzes Leben, und dass eines Tages dieser verfallene Leib umgestaltet wird in einem Augenblick, wie sein Auferstehungskörper es ist. Heute sprechen wir über die Verheißung Frieden. These five words, diese fünf Worte. Ich gebe euch meinen Frieden. Klingt das gut? Wer möchte sowas? Ja. Er ist der Friedefürst. Und der Friedefürst gibt uns Frieden. Die Schafe des Hirten hören seine Stimme und sie empfangen seinen Frieden. Jeden Tag. Echter Friede. Und wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten, liebe Freunde, nämlich den Frieden mit Gott und der Friede Gottes. Diese beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Sie gehören zusammen, sie sind im gleichen Package, aber man kann das eine haben und das andere nicht. Das ist möglich. Erstens der Friede mit Gott. Jeder, der an Jesus glaubt, hat diesen Frieden. Er hat diesen Frieden, egal wie du dich fühlst. Gott hat sich mit dir versöhnt. Hast du mich gehört? Mindestens 5 oder 6 Leute sind am Wochenende zu mir gekommen und haben mir gesagt, ich fühle mich nicht geliebt und ich weiß nicht, ob Jesus mein Herr ist, weil ich glaube, er ist es, aber ich habe diesen Frieden nicht. Diesen Frieden hat jeder, egal ob du dich danach fühlst oder nicht. Es ist der Friede mit Gott. Er hat sich mit dir versöhnt. Wenn du Jesus vertraust, hör mir gut zu, Gott hat nichts gegen dich. Gar nichts. Wenn du ihm nicht glaubst, dann verdammst du dich selber. Du verurteilst dich selber. Er verurteilt dich nicht. So steht es im Johannes 3. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern sie zu retten. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht glaubt. Gott verurteilt dich nicht. Dein Unglauben verurteilt dich selbst. Gott hat jegliches Urteil ans Kreuz getragen. Glauben wir das? Es ist vollbracht, bedeutet, es ist vollbracht. Im 2. Korinther 5 steht Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Nicht im Körper und auch noch nicht im Kopf, sondern in deinem Herzen bist du neu. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wenn man mit jemandem Frieden schließt, was bedeutet das? Man versöhnt sich mit jemandem, ja oder nein? Ja? Ich habe mich mit ihm, mit ihr, ich habe mich mit dir versöhnt. Ich habe Frieden mit dir gemacht. Wir machen Frieden, richtig? Und das hat Gott getan mit der gesamten Menschheit. Er hat Frieden gemacht, er hat Versöhnung gebracht durch seinen Sohn am Kreuz. Die Sünde musste bezahlt werden, die Schuld musste getilgt werden. Weil Gott ist Liebe, er ist aber auch gerecht. Er ist Liebe und darum ist er vergebend. Er ist gerecht, Die Sünde braucht eine dementsprechende Strafe und das ist das Kreuz, liebe Freunde. Das Kreuz ist die Brücke zwischen Gott und den Menschen. Die Versöhnung. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. In Vers 21 steht, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht am Kreuz, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Alleine kannst du vor ihm nicht bestehen, aber durch ihn und seine Gerechtigkeit kannst du vor ihm bestehen. Das ist der Friede mit Gott. Sagen wir es gemeinsam. Der Friede mit Gott. Das bedeutet, das hast du. Wenn du heute sagst, Jesus mein Retter, du bekommst in dem Augenblick diesen Frieden mit Gott. Ohne Frage, ohne Zweifel. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Der Schächer am Kreuz hat nur gesagt, Jesus, denk an mich. Kein Übergabegebet, kein frommes Gebet, sondern Jesus, denk an mich. Was hat Jesus gesagt? Scheibenkleister. Zu spät, du kannst dich nicht mehr taufen lassen. Nein, er hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Jetzt kommen wir zu dem zweiten, was man auch nicht haben kann. Das erste hat man, richtig? Der Friede mit Gott gehört jedem Gläubigen. Das zweite jetzt ist etwas, was du entweder hast oder nicht. Das ist der Friede Gottes. Der Friede, den Jesus gibt, ist anders. Es ist ein göttlicher Friede. Es ist kein weltlicher Friede, es ist der göttliche Friede. Wer weiß, der weltliche Friede ist anders. Die Drogen versprechen ein High, aber sie führen in ein ganz tiefes Tal. Der Urlaub verspricht Paradies und schön, nur das Problem ist, du nimmst dich selber mit. Hast du schon gemerkt? Wir fahren alle in Urlaub mit uns selber. Und das ist das Problem. Und selbst wenn das hier häufig so ausgeht, wenn wir zurückkommen, ist es wieder beim Alten. Das sage ich deswegen. Ich habe nämlich gestern, habe ich, irgendwo war ich unterwegs, jetzt vergesse ich, aber ich weiß das noch ganz genau, es war gestern, habe ich zu, genau, im Geschäft, habe ich gesagt, ich rede mit den Leuten im Geschäft. Ich sage, hey, wie geht's Ihnen, wie geht's? Ja, gut, ab Montag ist Urlaub. Sage ich, super. Ich habe mir dann verkniffen, was ich sagen wollte. Ich habe gesagt, super, Gott segne dich. Ja. Aber der Urlaub vergeht. Du nimmst dich selber mit. Das ist kein Friede, der bleibt. Der Sex verspricht alles Mögliche. Richtig? Ich hab's kann. Super. Aber es beißt. Beißt, richtig? Mehr Geld wäre auch super, nicht wahr? Mehr Geld verspricht, aber unterm Strich kannst du noch so viel Geld haben, es kauft dir keinen Frieden. Was ist göttlicher Friede? Jesaja prophezeit und definiert es im Jesaja 26. Lesen wir das gemeinsam, Jesaja 26. Verse 1 bis 4. Eigentlich eine ähnliche Situation wie heute. Schwierige Zeiten in der Nation Israel. Schlechte Politiker an der Macht. Probleme. Hohe Zinsen. Inflation, egal, ähnlich wie heute. Und Jesaja sagt, vertraut dem Herrn. Und es steht hier, an jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt, Errettung, setzt er als Mauern und Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Einem festen Herzen, jetzt kommt der Vers, einem festen Herzen bewahrst du Frieden. Denn Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn Jah, das ist eine Kurzform für Jahwe, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Das griechische Wort für Frieden ist Shalom und bedeutet Ganzheit, Fülle des Friedens, kompletter Friede. In der englischen Übersetzung, in der ESV, ich habe es auf Deutsch übersetzt, steht, du bewahrst ihn in vollkommenen Frieden, dessen Gedanken auf dich gerichtet sind, weil er auf dich vertraut. Und jetzt fragst du vielleicht, kann man diesen Frieden haben, wenn man mit dieser Flasche verheiratet ist? Kann man diesen Frieden haben, wenn der Teenager Dinge tut, die gefährlich sind? Kann man diesen Frieden haben, wenn dich dein bester Freund enttäuscht und verraten hat? Kann man diesen Frieden haben, wenn der Doktor gerade mit der Krebsdiagnose gekommen ist? Kann man diesen Frieden haben, obwohl noch so viel Monat am Ende des Geldes übrig ist? Ja, du kannst Frieden haben unter allen Umständen. Denn dieser Friede ist nicht abhängig von Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder Urlaub. Dieser Friede hängt ab, dass deine Gedanken fixiert sind auf den Friedefürsten. Und sein Name ist Jesus. Und der Kampf um diesen Frieden, noch einmal, ganz langsam, der Friede mit Gott hat jeder, der glaubt. Der Friede Gottes ist ein erlebter Friede, der abhängig ist davon, was ich denke, wie ich handle, wie ich lebe. Und der Kampf beginnt zwischen deinen beiden Ohren, in den Gedanken, in deinem Denken. Und ich habe eine Frage an dich. Worauf sind deine Gedanken fixiert? Jetzt ehrlich einmal. Ich habe mir so gefallen, letzte Woche wieder Eugen so ehrlich, wo er gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich so entscheiden hätte können. Es ist leichter zu predigen als zu leben. Es ist leichter zu predigen als zu leben. Es ist leichter in der Bibel zu lesen als zu leben. Richtig? Habe ich recht oder nicht? Worauf sind deine Gedanken fokussiert? Worauf bist du fixiert? Denn worauf du fixiert bist, jetzt hör mir ganz gut zu, worauf du fixiert bist, bestimmt dein Leben. Bestimmt dein Leben. Wo der Kopf hingeht, geht alles andere nach. Hast du das schon gemerkt? Kopf zuerst, mit dem Kopf durch die Wand. Wo ist dein Kopf, dein Denken? In Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, unterstreicht das bitte, und der Friede Gottes, das ist nicht der Frieden mit Gott, das ist jetzt der Friede Gottes, der allen Verstand oder alles Denken übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Bedacht oder daran denkt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Darauf seid bedacht, darauf seid fokussiert, darauf seid fixiert. Noch einmal, worauf sind deine Gedanken fixiert? Denn worauf deine Gedanken fixiert sind, bestimmt dein Leben. Und das ist ein Friede, den diese Welt nicht versteht. Jesus sagt, meinen Frieden, diese fünf Worte, meinen Frieden gebe ich euch. Die Jünger waren in einem Boot, es gab einen Sturm. Was haben die Jünger getan? Sie sind ausgeflippt. Jesus schlief hinten auf dem Kissen. Und als er aufstand, sagte er was? Schweig, sei still. Friede heißt nicht, keine Schwierigkeiten. Friede heißt nicht, dass nicht irgendjemand einmal dein Herz brechen wird. Aber dieser Friede Gottes ist anders. Egal was passiert. Egal wer dich verlässt. Der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, regiert in unserem Herzen. Der Friede Gottes. Keine Krankheit, kein Leid, keine Schwierigkeiten, keine Kinderprobleme, keine Eheprobleme. Nichts kann mich trennen von seiner Liebe und niemand kann mir diesen Frieden rauben. Schreibt das auf. Dieser Friede ist nicht aufgrund der Abwesenheit von Problemen. Diesen wahren Frieden findet man in der Gegenwart Gottes. Er ist nicht die Abwesenheit von Problemen oder Schwierigkeiten, sondern die Gegenwart Gottes. Ich predige jetzt seit 30 Jahren und seit lange, lange Zeit. Und glaube mir, ich habe manchmal Sorgen, ob ich es weiter schaffen kann. Weil wenn ich die Bibel aufmache, ist immer dieselbe Botschaft und ich darf nichts Neues erfinden. Eines, was dem Prediger verboten ist, er darf nichts erfinden. Eigentlich leicht, du musst nur das predigen, was drinsteht. Aber es interessant zu halten und neu aufzuarbeiten und neu zu studieren, und das ist nicht immer leicht. Ich habe manchmal, was ich nenne, Content-Sorgen. Bringe ich es wieder hin? Ich habe bis jetzt 7500 Mal gepredigt. 7500 Mal. Ich predige jetzt, also, oder auch gesprochen, nicht gepredigt, woanders geredet, Vorträge. Und ich predige im Schnitt jetzt dreimal in der Woche, manchmal zweimal, oft dreimal. Und ich kann dir sagen, manches wird leichter, aber auf der anderen Seite habe ich immer noch manchmal die Probleme, ob ich es wieder hinkriege. Der Eugen weiß das jetzt übrigens. Frag zu meinem Eugen, wie das ist. Er hat mir gesagt, er braucht wieder eine Pause, ein paar Monate. Aber es war sensationell, oder? Er macht das so, so, so gewissenhaft. Und jeder aufrichtige Prediger macht es gewissenhaft. Ich bin aufgewachsen in einer geistlichen Bewegung. Na, wenn du mit dem Geist voll bist, stößt die einfach Viere und machst den Mund auf. Weißt du was? Das ist absoluter Humbug. Ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes bereitet die Botschaft vor, im Gebet und im Studium. Und glaub mir, über Frieden habe ich schon dutzende Mal gepredigt, wer glaubt mir das? Und trotzdem habe ich 15 Stunden investiert in heute. Und ich sage dir, das andere kannst du vergessen. Die halten sich nicht, die kommen auf Abwege. Ich habe es gesehen noch und nöcher. Sie haben die Wahrheit verlassen, sie haben sind abgezweigt. Kann der Karl Michael, glaubst, jetzt eine Stunde später über ein ganz anderes Thema aus dem Stegreif reden? You better believe it. 1000%ig. Wenn sich die Situation ergibt, machen wir das auch. Aber die Verantwortung nicht haben, und ihr könnt euch bedanken beim Eugen, ihr könnt euch bedanken bei allen, die hier tätig sind. Wir kommen vorbereitet am Sonntag. Und wenn das anders wäre, dann würdest du das auch wissen und merken. Hm? Meine Güte. Und dann kommt der Friede. Jesus sagt, meinen Frieden. Wem sein Frieden? Meinen Frieden. Obwohl ich im Herzen Frieden habe, bin ich kein begeisterter Flieger. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, aber sterben möchte ich plötzlich. Aber nicht im Flugzeug. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt haben wir gedacht, was kann ich für ein Beispiel bringen, dass wir es verstehen. Er gibt uns seinen Frieden. Und ich kann mich erinnern, die Christi und ich waren alleine unterwegs, nur wir zwei. Und ich glaube, es war von Istanbul nach Wien. Ihr könnt sie fragen, ich sage jetzt die Wahrheit. Und bei Turbulenzen mache ich immer eines. Bei Turbulenzen schaue ich auf die Flugbegleiter. Wenn die relaxed sind, bin ich auch relaxed. Warum? Die machen das jeden Tag. Und zweitens, sie kennen den Piloten. Und wir waren unterwegs von Istanbul nach Wien. Es war gerade die Getränkausgabe. Und das Flugzeug hat es gebeutelt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Aber gebeutelt und man dachte, okay, vielleicht ein paar Sekunden, eine Minute. Eine gute halbe Stunde hat das Flugzeug gebeutelt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich habe die Flugbegleiter angeschaut, die haben auch sorgenvolle Blicke gehabt. Sie haben das Service eingestellt und sie sind nicht einmal zu ihren Plätzen gegangen, sondern sie haben sich auf freie Sitze gesetzt, die waren noch frei waren in der Reihe. Ich habe die Krise geschaut, okay, das wird jetzt interessant. Aber wenn die Flugbegleiter Frieden haben, dann geben sie mir ihren Frieden. Ich schaue auf sie und denke mir, okay, die sind relaxed, die haben Frieden, sie geben mir ihren Frieden. Was nichts bedeutet, das Flugzeug kann trotzdem schneller runterkommen als geplant. Aber ich will damit sagen, es ist nicht mein Friede, sondern sein Friede. Richtig? Man kann nur geben, was man hat. Und trotzdem, obwohl er uns seinen Frieden gibt, muss ich etwas tun. Ich muss meine Gedanken auf ihn richten. Ich muss meine Gedanken fixieren. Und vielleicht bist du hier heute. Und du hast diesen Pseudo-Frieden der Welt satt. Du hast diesen Pseudo-Frieden satt, der von Umständen kommt, der von Sex, Drugs und Rock'n'Roll kommt, der von einem bequemen Leben. Du hast diesen Pseudo-Frieden richtig satt. Den Frieden, den die Welt gibt. Und vor allem, ich habe es schon gesagt, ganz gefährlich wird es in deinem Leben, wenn du glaubst, du bist jemand, du bist gut genug und es läuft eh okay. Glaub mir eines. Das Leben kann sich in einem Augenblick, in einem Moment, in einem Tag komplett verändern. Glaub mir das. Es war alles super, es war alles großartig und plötzlich ist alles anders. Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Zu glauben, man ist wer, zu glauben, man hat was, zu glauben, man ist besonders. Du bist nicht besonders. Aber der letzte Prediger hat mir gesagt, wir sind so besonders. Ja, er liebt dich ganz besonders. Aber er liebt uns alle gleich besonders. Wir sind alle im gleichen Boot. Und die Welt in deinem Leben kann in einem Augenblick anders sein. Und du fällst aus allen Wolken. Oder du bist verankert in seinem Frieden. Wer hat schon Dinge erlebt, die du nie erwartet hättest? Nie. Und plötzlich war es so. Und weißt du was? Dann weißt du, wer dein Hirte ist und dein Friede ist. Dieser weltliche Friede ist vergänglich, der hält nicht. Uns alt werden tut den Rest dazu. Alt werden ist wunderschön, aber was merkst du? Von den Windeln in die Windeln, ja, es ist so. Ich meine, ganz alte Menschen sind wieder wie Babys, richtig? Wenn ich 90, 95 werden sollte, wenn Gott mich behütet, dann wäre ich auch wieder ein Fall wie ein Baby, richtig? That's life. Das ist das Leben. Und Paulus schreibt vom Gefängnis in Philipper 4, der Friede Gottes wird unsere Gedanken beherrschen. Und er schreibt im Römer 8, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Er hat es versprochen. These five words, diese fünf Worte, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Amen. Stehen wir auf. Jesus sei alle Ehre. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben dich, wir lieben dich, wir preisen dich. Wir geben dir alle Ehre heute an diesem besonderen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen dir Danke sagen. Für deine Gegenwart, für deinen Frieden, für den Frieden, der alles menschliche Verstehen und alle Vernunft übersteigt. Trotz aller Umstände, die uns herumstehen, vertrauen wir dir, denn du bist unser Friedefürst. Wir machen jetzt zwei Aufrufe. Erstens, wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, wenn du kein Christ bist, kein Kind Gottes noch bist, wie wird man das? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn wie? Glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Was heißt glauben? Ich glaube, dass er ihn gegeben hat. Na, gegeben hat es ihm sicher, das ist bewiesen. Übrigens, die Auferstehung ist ein bewiesener Fakt. Das nicht zu glauben, würde bedeuten, nicht glauben zu wollen. Jeder, der sich beschäftigt mit den Tatsachen und der geschichtlichen Wahrheit von Jesus, kann nur zu dem Schluss kommen, er lebte, er starb und wurde nachher wieder gesehen. Er ist auferstanden. Und wenn das stimmt, dann können wir ihm alles glauben. Glauben bedeutet, ich vertraue dir. Ich lasse mich auf dich ein. Ich glaube nicht an mich, ich vertraue nicht meiner Güte, meiner Gerechtigkeit, sondern nur deiner. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bin ein Sünder. Du bist meine Gerechtigkeit. Du wurdest zur Sünde, obwohl du nie gesündigt hast, damit ich gerecht werden kann, obwohl ich eigentlich nicht gerecht bin. Er macht mich gerecht. Das ist die ganze Botschaft vom Römerbrief. Ich nehme die Gerechtigkeit als Geschenk an. Das hat nichts mit Taten zu tun, sondern mit einem Stand vor Gott. Ich stehe vor ihm in gerechter Position. Das wird man durch den Glauben. Römer 10, Vers 9 hat Paulus gesagt, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr. Der Herr der Herren, der König. Und mit seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, ist gerettet. Im Vers 13, jeder oder jede, die den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. 2. Korinther 5, 17, wenn jemand sich auf Jesus einlässt, wenn jemand in Christus ist, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Willst du das? Das ist die einzige Frage. Willst du das? Ja? Nein. Glaube ich's oder will ich's nicht glauben? That's it. Hat auch da Daniel Eugen Daraban so wunderbar gesagt. Keine Entscheidung ist definitiv eine Entscheidung. Wie die Christin mich gefragt, ob ich sie heiraten will. Nein, Spaß, umgekehrt. Wie ich die Christin gefragt, ob ich sie heiraten will, hat sie nicht gesagt, ich sage weder ja oder nein. Sie hat gesagt, ja, Gott sei Dank, weil vielleicht ist auch eine Entscheidung und keine positive, sondern auch ein Nein. Du hast nur die beiden Möglichkeiten. Wenn du Jesus haben willst, heute ist dein Tag. Er ist so real, er ist so echt. Und wenn du schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht hast, mit Gemeinde, mit Christen, ich verstehe dich hundertprozentig. Wir sind manchmal richtig schlampig im Nachfolgen, stimmt's? Leider. Aber schau nicht auf mich oder auf andere Christen, schau auf Jesus. Er wird dich nie enttäuschen. Christen sind Versager, wie alle anderen. Ich habe versagt, du hast versagt, wir haben alle versagt. Aber er ist vollkommen. Schau auf ihn und bete, Jesus, sei mein Herr. Ich bekenne dich jetzt. Mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Und ich bin ein Kind Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Die beste Entscheidung deines Lebens. Jetzt hast du was, das Erste, Frieden mit Gott. Und jetzt beten wir für uns alle, damit wir im Frieden Gottes wachsen, okay? Denn Frieden mit Gott haben wir sowieso. Auch wenn du Porno schaust und keinen Frieden hast, weil du Porno schaust. Du hast den Frieden mit Gott. Amen. Nur der Friede Gottes wird nicht viel gegenwärtig sein, weil du Dinge tust, die den Frieden rauben. Verstehst du mich? Beten wir. Herr Jesus, ich bitte dich. Erfülle mich mit deinem Frieden. Du hast versprochen, meinen Frieden gebe ich euch. Und ich will jetzt meine Gedanken auf dich richten, auf dich fixieren. Weg von den Dingen, die mir den Frieden nehmen. Von den Nachrichten, von den Problemen, von allen möglichen Theorien. Auf dich. Dein Friede. Regiere jetzt in meinem Herzen. In Jesu Namen. Amen. So, und jetzt sind wir bereit, das Abendmahl zu feiern. Ist Jesus nicht wunderbar? Er gibt uns seinen Frieden. Im Epheser 2 steht, am Kreuz hat er den Frieden geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er Frieden geschaffen mit den Juden und mit allen anderen Nationen und hat sie eins gemacht in einem Leib unter seiner Herrschaft. Egal, ob du Rumäne bist oder Kroate oder Österreicher oder Amerikaner oder Kongolese oder Müviertler, spielt keine Rolle. Oder Burgenländer. Oder Mödlinger. Oder Deutscher, um Himmels Willen. Ich war in einem Flugzeug von Berlin nach Wien und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste, ich war in einem deutschen Flugzeug. Ich liebe das. Ich liebe meine. Die Österreicher kennt man auch, oder? Wer von euch kann auch an Deutschland und Österreich auseinanderhalten? Ziemlich einfach. Ihr kennt das auch, ich weiß. Aber er liebt uns alle und er hat Frieden gemacht. Er hat Frieden gemacht mit allen Nationen. Es gibt im Neuen Testament keine heiligen Plätze mehr. Es gibt keine heiligen Orte mehr. Es gibt keine besseren oder schlechteren Menschen mehr in dem Sinne. Natürlich gibt es das. Aber wichtig ist, wir sind alle in ihm geheiligt. Wir sind der Tempel Gottes.